Bevor es in den heutigen Podcast geht, möchte ich dich gerne auf einen Live-Online-Kurs aufmerksam machen, der am 27.04.2024 von 10 bis 12 Uhr stattfinden wird. Simon Kurzhals, den du heute auch in diesem Podcast-Beitrag hören wirst, wird in diesem Online-Kurs sprechen über wichtige Aspekte der Behandlung von psychiatrischen Erkrankungen, insbesondere was die rechtlichen Rahmenbedingungen betrifft. Der Kurs richtet sich nicht nur an ärztliche Kolleginnen und Kollegen, die im Bereich der Psychiatrie arbeiten, sondern auch explizit an Notärztinnen und Notärzte oder natürlich auch Kolleginnen und Kollegen aus anderen medizinischen Professionen, weil wir auch wissen, dass psychiatrische Notfälle nicht nur in der Psychiatrie stattfinden. Also dieser Kurs soll dich befähigen, mit psychiatrischen Notfällen umgehen zu können. Damit meinen wir zum Beispiel die Delirzustände, die ja häufig vorkommen im klinischen Alltag. Damit meinen wir Psychosen, aber natürlich auch depressive Zustände und Suizidalität. Wenn du Interesse an diesem Kurs hast, dann schau doch gerne entweder auf unserer Internetseite vorbei unter Fortbildungen oder schau einfach hier in die Shownotes dieser Podcast-Folge und klick auf den Link zur Buchung. Der Kurs kostet 40 Euro. Du bist ganz herzlich eingeladen und wir freuen uns, wenn du mit dabei bist. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Herbert Kirchner zum Thema Klimaveränderungen und psychiatrische Erkrankungen. Viel Spaß beim Zuhören.
Lieber Herbert, du hast dich mit dem Thema Klima und psychiatrische Erkrankungen auseinandergesetzt. Das ist jetzt erstmal, für mich war das erstmal überraschend, so dieser Zusammenhang, aber auf den zweiten Blick total logisch natürlich in der Situation, in der wir gerade stecken. Als erstes wollte ich dich gerne fragen, wie du dich dem Thema genähert hast, also wie du dich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Hast du eine Literaturrecherche gemacht, hast du selber geforscht? Kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
Also du hast recht, das Thema ist, sagen wir mal, eher etwas, nicht das, sagen wir mal, erste Thema, was man assoziieren würde mit meinem Forschungsinteresse, so der psychiatrische Notfall und auch die Notfallversorgung in Notaufnahmen. Ich bin das erste Mal so sensibilisiert worden durch die Taskforce, die gegründet wurde in unserer Fachgesellschaft, der DGPPN, der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Nervenheilkunde, so eine der großen Dachverbände. Und die haben vor einiger Zeit halt diese Taskforce zur Psyche beziehungsweise psychischer Gesundheit und Klima gegründet mit auch schon ersten Empfehlungen. Und da bin ich so das erste Mal für dieses Thema sensibilisiert worden und habe dann überlegt, okay, könnte das Konsequenzen für meinen Forschungsschwerpunkt, gerade natürlich Klimakrise, Klimaveränderung, Klimawandel und psychische Gesundheit, der psychiatrische Notfall, ist dann nicht so fern.
Genau, und du hast ja, wie gesagt, wissenschaftlich diesem Thema dich genähert. Hast du da Daten gesammelt? Hast du Literaturrecherche betrieben? Hast du eigene Untersuchungen angestellt dazu? Wobei ich kann mir vorstellen, dass das relativ schwierig sein wird, weil das ist sicherlich ja ein sehr neuer Forschungsaspekt, oder? Da gibt es wahrscheinlich viele Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben bis jetzt.
Stimmt. Also heißt, die ist noch ein relativ, thematisch ist noch relativ jung. So, ich würde sagen, die letzte Dekade gibt es zunehmend Wissenschaftler, die sich auch mit der Thematik auseinandersetzen. Sprich, also psychiatrische Notfälle unter dem Aspekt des Klimawandels und welche möglichen Implikationen hat das für die Versorgung oder aber auch für die Patienten. Ja, heißt, so viel hast du recht, die Literatur gibt's und Daten gibt's nicht dazu. Wir haben überlegt, wie können wir uns dem Thema nähern. So, nachdem wir dann die ersten Studien im Rahmen der Recherche gefunden haben, haben wir uns überlegt, wir gucken uns einfach mal eine Dekade an und schauen uns basierend sozusagen auf den Daten, die wir in einer Notaufnahme generieren konnten, gibt es Konsequenzen in Abhängigkeit der tagesgenauen Temperaturen der letzten 10 Jahre. Und so erste Hinweise lassen oder erste Rückschlüsse lassen sich ziehen.
Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also du hast es gerade schon angedeutet, die Daten zu generieren, zu erheben, war jetzt sicherlich nicht einfach. Und wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, in der vorsichtigen Ausdrucksweise, die du gewählt hast, gab es jetzt keine harten oder keine festen Aussagen, die du treffen könntest. Aber anscheinend scheint es ja Tendenzen zu geben. Also heißt, es gibt einen Zusammenhang von bestimmten psychiatrischen Erkrankungen, die bei bestimmten Temperaturen, sage ich jetzt mal, bei besonders heißem Klima eher auftreten, kann man das so sagen?
Da muss man noch mal so etwas schon genauer differenzieren. Also wir haben uns jetzt ganz konkret in unserem Projekt, um uns sozusagen dem Thema zu widmen, wirklich die Tagestemperaturen angeguckt, haben uns dann das Patientengut hinsichtlich Diagnose, Spektrum, Aufnahme, Rate, weil das ist immer so auch ein Indikator dafür, wie schwer krank sind die Patienten, die sich dann in Notaufnahmen vorstellen, angesehen. Und du hast recht, in meiner vorsichtigen Ausdrucksweise, sagen wir mal, über diesen Beobachtungszeitraum der letzten fast 10 Jahre, muss ich genauer sagen, waren eher so, wir haben uns ja die Hitzeperioden angeguckt, wirklich Tage, die sogenannte Wüstentage sind. Also heißt, die per Definition vom, ich glaube, Deutschen Wetterdienst war es, über 35 Grad im Mittel waren. Da konnte man schon gewisse Trends erkennen für bestimmte Diagnosen, die scheinbar ein erhöhtes Risiko haben, dort dann vorstellig zu werden.
Das würde mich sehr interessieren, was das für Diagnosen waren. Also ich meine, auf der somatischen Seite ist das ja klar. Aber ich finde, es liegt jetzt nicht auf der Hand für mich zu sagen, welche Erkrankungsbilder aus dem psychiatrischen Formkreis sich da so häufen würden, oder?
Das stimmt. Habe ich auch erst überlegt, als wir uns mit der Thematik auseinandergesetzt haben, so wenn wir unsere Hypothesen bilden, wen treffen wir dann in Abhängigkeit von bestimmten Temperaturen? Fängt das vielleicht schon auch bei 25 oder 30 Grad an, dass man Veränderungen sieht? Also hier müssen wir, basierend auf unseren ersten Ergebnissen, etwas zurückhaltender sein. Also wenn wir Trends gesehen haben oder Veränderungen, war das so wirklich ab 35 Grad. Und da scheint es vor allem, das, was du schon angedeutet hast, hirnorganisch, also eher die älteren Menschen, die dann als Notfall kommen und dann im Sinne eines akuten Verwirrtheitszustands, sprich Delir, oder aber auch, und das hat uns jetzt persönlich überrascht, substanzassoziierte Diagnosen waren gehäuft. Und was man auch noch sagen kann, aber das, da schließt sich eher so nochmal der Kreis hin zu den hirnorganischen Patienten, die ja häufig altersassoziiert sind, die Diagnosen, dass Patienten mit höherem Lebensalter auch dann der relative Anteil innerhalb der vorstelligen Patienten höher war als an Tagen, zum Beispiel mit 20 Grad Durchschnittstemperatur. Und da spiegelte sich das so wieder ab 75 Lebensjahren. Und also vor allem die Hirnorganischen spielen eine Rolle. Und in dem Zusammenhang auch noch zu erwähnen ist die höhere Aufnahmequote. Also das haben wir natürlich indirekt nur interpretieren können, weil wir keine prospektive Studie gemacht haben. Wir haben uns das sozusagen retrospektiv angesehen und wir haben das interpretiert indirekt als Schweregrad, als sozusagen der sich dann widerspiegelt, der größer ist oder höher im Rahmen der Aufnahmequote oder Aufnahmerate im Vergleich zu Tagen, die 25 oder 20 Grad hatten. Also es sind deutlich mehr Patienten in der Folge dann aufgenommen worden.
Ja, das hört sich spannend an. Ich kann mir vorstellen, die klimatische Entwicklung wird ja so aussehen, dass solche ganz heißen Tage immer häufiger vorkommen werden, ob wir jetzt wollen oder nicht. Und die große Frage, die jetzt aus den Tendenzen, die du gerade geschildert hast, erwachsen könnte, wäre ja, oder die große Frage ist natürlich, was kann man dagegen tun? Ne? Gut, dass jeder versuchen sollte, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, vielleicht, das ist das eine, aber wie kann man diesen klinischen Phänomenen, von denen du gerade gesprochen hast, wie kann man denen begegnen? Wie kann man vielleicht Prävention betreiben? Habt ihr da auch schon so ein paar Ideen zu entwickelt?
Ist ein ganz wichtiger Punkt, also der präventive Ansatz. Ich würde vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Die Datenlage, die wir haben, ist sozusagen ein erster Schritt in die sozusagen Richtung, das Thema auch in, sagen wir mal, breiter aufgestellt zu erforschen. Wir haben ja so ein Nischendasein mit den psychiatrischen Notfällen, aber mit sozusagen zunehmender Realisierung, dass Klimawandel unter Umständen die Wüstentage anteilig mehr werden. Ja, der Trend ist ja zu sehen. Welche Konsequenzen hat das für uns sozusagen als Bevölkerung? Wie kann ich mich schützen? Und dann ist natürlich die Frage auch, welche Menschen oder Personengruppen sind sozusagen at risk? Ne? Ja, wer hat ein hohes Risiko, zum Beispiel ein Delir zu bekommen oder aber gegebenenfalls aufgrund einer Abhängigkeitserkrankung ein höheres Risiko, notfallmäßig vorstellig zu werden. Auch da muss man klar schauen, bezogen auf die Konsequenzen, die hohe Wüstentage haben, geht es ja immer um die Frage, habe ich pflegebedürftige Patienten, können die sich selber versorgen, droht Risiko einer Exsikkose, also sprich Austrocknung, wenn ich das so plakativ sagen darf, von Patienten. Und hier geht es um einzelne Strukturen innerhalb des Gesundheitssystems, ob das nun die Pflegeheime sind, ob das auch in den Krankenhäusern die adäquate Versorgung von Patienten sind, bauliche Maßnahmen. Also du merkst, das ist eigentlich ein riesen Katalog, den man abarbeiten muss oder perspektivisch abarbeiten sollte, so will ich es mal formulieren. Ja, das ist sozusagen kein Nihilismus ist angesagt, sondern oder Fatalismus, sondern wirklich, man kann präventiv was machen, aber der erste Schritt ist natürlich auch da, die Bewusstwerdung, okay, wo sind Risiken und welche Personen oder Patientengruppen haben besonders hohes Risiko.
Trotzdem würde mich noch mal interessieren, es gibt ja auf dieser Welt deutlich heißere Länder als Deutschland. Gibt es aus anderen Ländern, gibt es da Untersuchungen zu so? Ja, und korrelieren die so ein bisschen mit dem, was ihr gefunden habt?
Das ist spannend. Also wenn man sich sozusagen im Rahmen der Literaturrecherche mit dieser Thematik erst einmal auseinandersetzt, so im ersten Schritt. Also gibt schon so in den letzten 10 Jahren Studien aus Kalifornien, aus Florida. Die haben sich dann aber nochmal explizit angeguckt, neben der Aufnahmequote in Notaufnahmen, auch nochmal die Morbidität und die Mortalität. Und da gibt es schon nochmal spannende erste Hinweise. Ich bin immer da sehr zurückhaltend, weil einfach noch die Datenlage zu gering ist, um ganz schlüssige Aussagen zu machen. Also es gibt das schon, substanzassoziierte Vorstellungsquote ist höher, also die Patienten, die im Rahmen von Abhängigkeitserkrankungen notfallmäßig vorstellen, aber natürlich vor allem die älteren Patienten, hirnorganisch, Delirien spielen eine Rolle und die Sterblichkeit in Hitzeperioden ist auch international untersucht, also auch gar nicht so weit weg, wir müssen gar nicht über den Atlantik gehen, sondern man kann in Spanien, gibt es eine gute Studie zu Aufnahmequote von Demenzerkrankten, speziell nochmal Alzheimer-Erkrankte in Madrid, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ganz so genau, aber ich glaube, es war in Madrid. Und die haben festgestellt, in diesen Phasen mit hohen Temperaturen, dass die deutlich vorstelliger wurden, also häufiger, und auch die Aufnahmequote höher wurde. Lässt sich natürlich auch ganz logisch nachvollziehen, wenn man selbst dieses Durstempfinden nicht mehr hat, die Selbstvorsorge nicht mehr betreiben kann im Sinne von oder Fürsorge von auch kognitiven Fähigkeiten, dass man natürlich da ein hohes Risiko hat, akute Zustandsbilder zu entwickeln.
Du hast ganz am Anfang unseres Gesprächs hast du deine Fachgesellschaft angesprochen. Und wenn man jetzt sich das Programm des Kongresses des DGPPN jetzt, ich glaube Ende November ist der Kongress, anschaut, dann ist die große Überschrift ja auch Ökologie der Psychiatrie. Das finde ich auch sehr interessant. Das heißt, ist es tatsächlich so, dass sozusagen in der Szene, in der Fachgesellschaft sich solche Themen, dass die gerade sehr hochgekommen sind? Würdest du das schon so sagen?
Ja, kann ich bestätigen. Also es gibt so die zwei Seiten. Ja, einerseits sozusagen nachhaltiger uns aufzustellen in der Versorgung. Ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ist auch sehr schön zu sehen in dem Positionspapier der Taskforce zu dieser Thematik. Und auf der anderen Seite, wie stellen wir uns präventiv auf bei Extremwetterereignissen? Gerade, ja, wir müssen ja gar nicht so weit gucken, in unseren eigenen Regionen, Extremwetterereignisse, Überflutungskatastrophen. Auch das bedeutet ja auch nochmal, dass Menschen gegebenenfalls vermehrt Depressionen darunter entwickeln, in der Folge vielleicht sogar posttraumatische Belastungsstörungen. Also nicht nur den unmittelbaren Effekt durch Klimawandel haben, sondern eher indirekt durch diese Extremwetterereignisse in der Folge klinische Bilder zeigen können. Und das, was ich ja jetzt sozusagen oder wir uns als Team angeguckt haben, ist ja eher nochmal zu schauen, gibt es möglicherweise direkte Auswirkungen durch heiße Tage, extrem heiße Tage auf den Organismus? Das ist ja so unsere Hypothese. Und gibt es da vielleicht, ob das nun durch die Exsikose ist oder aber auch, das wird auch diskutiert, die Einnahme von Medikamenten, wenn ich da an Lithium denke, der Wasserhaushalt, vielleicht habe ich aber gar nicht so eine Wasseraufnahme, schwitze extrem bei Temperaturen jenseits der 35 Grad, dass das natürlich auch Konsequenzen haben kann im Rahmen der Wirksamkeit von Medikamenten und auch vielleicht auch unerwünschten Wirkungen oder auch Wirkabschwächungen. Da sind wir gerade am Anfang. Was hat das für Konsequenzen? Das ist nochmal so auf so pharmakologischer Ebene, also alles das, was so die Pharmakokinetik und Pharmakodynamik betrifft. Aber wenn wir dann nochmal einen Schritt weitergehen, was hat das auch neurobiologisch, zentralnervös für Konsequenzen? Auch da werden verschiedene Modelle diskutiert, die so aus dem Tiermodell versucht wird zu übertragen auf den Menschen, ob es da um im Rahmen von Hitzeperioden oder hohen Temperaturen um neuroinflammatorische Prozesse geht, generell die Störung des Temperaturhaushaltes und. Also wir sind da gerade am Anfang, Riesenthema, ganz spannend, und ich hoffe einfach, dass man immer mehr und breiter die Forschung in dieser Richtung betreiben wird.
Heribert, vielen, vielen Dank, dass du uns damit reingenommen hast in diese Thematik. Schön, dass du mal wieder in den Podcast gefunden hast. Es gibt ja schon eine Reihe von Podcast-Interviews mit dir aus den alten Zeiten sozusagen. Ja, vielen, vielen Dank, hat mir riesen Spaß gemacht.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.